Nie mehr ohne Jesus. Meine Güte, die Jünger, die haben das doch eigentlich schon von Anfang an gesagt, als sie zum Glauben gekommen waren, als sie Jesus begleitet haben die ganze Zeit. Aber dann merke ich, ist ihr Traum vom Reich Gottes zerplatzt. Jesus ist gekreuzigt worden und als er dann wieder auferstanden ist, als er ihnen in neuer Weise begegnet ist, da kam es noch mal mehr zu dieser Einstellung, nie mehr ohne Jesus. Jesus begegnet ihnen in ganz unterschiedlichen Situationen und auf einmal war er wieder da, dieser Traum vom Reich Gottes. Aber dann eben in einer ganz erneuerten Weise, weil sie merken, das Reich Gottes, klar, in dieser Welt, ganz klar, im Alltag, also mit beiden Beinen im Leben, ja, aber eben nicht von der Welt, eben nicht mit den Regeln und Wertvorstellungen unserer zerbrechlichen Gesellschaft. Und ich denke, das ist die Einladung, die ich auch heute im Namen Jesu aussprechen kann. Lasst uns doch im Horizont des Reiches Gottes leben, aber eben mit beiden Beinen im Leben und mit dem Herzen im Himmel. Und diese Idee, dass wir in einer Welt leben, die eben ganz andere Wertvorstellungen hat und Regeln wie das Reich Gottes, das muss uns verständlich werden. Und deswegen ist Kirche immer wieder auch eine Gegengesellschaft. Von Hirten und Herden, so habe ich diese Predigt bezeichnet, weil in unserem Predigttext eben von Hirten und Schafen die Rede ist. Man kann das aber auch ohne Bild sagen, es geht um Macht und Verantwortung. Und das ist natürlich ein Thema, was uns beschäftigt, gerade in unserer Zeit in besonderer Weise. Wir merken gerade, dass in der CDU, CSU es um einen Machtkampf geht. Natürlich, es ist die Frage, wer wird Kanzlerkandidat? Wir haben in der letzten Zeit sehr viel mehr von Machtmissbrauch gehört in der katholischen Kirche. Und da merke ich, dass auch unter Christen das Thema Macht nicht einfach gelöst werden kann. Es hat mein Vertrauen in kirchliche Leitungsstrukturen ja nicht ganz besonders gefördert. Aber nun bin ich ja selber auch Pastor. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass Pastor ein lateinischer Begriff ist, das heißt Hirte. Und ich merke, ich habe Macht, ja klar, aber kann ich sie in rechter Weise gebrauchen? Oder fühlen sich Menschen von mir missbraucht? Es ist ein wichtiges und auch wirklich schwieriges Thema. Wer Macht anstrebt, wird leicht verdächtigt. Eben weil mit Macht ein Handlungsspielraum gefragt ist. Und wir werden im Predigttext erfahren, dass Misstrauen gegenüber Mächtigen schon immer seine Berechtigung gehabt hat. Aber Misstrauen ist keine Lösung. Nicht, um das Leben zu gestalten. Und deswegen möchte ich einladen, in der Macht etwas Gutes zu entdecken, aber eben nur dann, wenn der Mächtige verantwortungsbewusst mit der Macht umgeht. Jesus sagt nach der Auferstehung zu seinen Jüngern, Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Dann sage ich, wunderbar, Jesus, dem traue ich das zu, dass er verantwortungsbewusst und eben auch vertrauenswürdig mit dieser Macht umgeht. Aber Jesus nutzt eben seine Macht, um uns zu beauftragen. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, darum geht ihr hin. Also von daher geht es darum, dass wir uns ermächtigen lassen zu einem Handeln, was dem Reich Gottes gemäß ist. Und er beauftragt Petrus dreimal hintereinander, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Das sagt er auch uns in unserer Zeit, in unserer Gemeinde. Und das bedeutet für die, die in Gruppen wie Hauskreise oder eben auch im Leitungskreis oder in Familien oder eben in anderen Arbeitsgruppen Verantwortung übernehmen, dass sie eben im Auftrag Jesu und auch in der Gesinnung Jesu Macht ausüben können. Und das bedeutet für die, die eben sich eine gute Leitung wünschen, dass sie eben tatsächlich diese Verantwortung auch delegieren können. Merke, das ist gar nicht so einfach. Und deswegen wünsche ich mir sehr, dass Gottes Wort zu uns spricht und uns ermutigt. Dafür möchte ich beten. Vater im Himmel, wir wissen, dass du uns liebst. Und wenn wir uns das vorstellen, wie viel Macht du hast und wie du sie für uns einsetzt, ja, das ist so wunderbar und das ist immer wieder auch Thema meiner Anbetung. Ja, und wir sehen genauso, wie viele Menschen leiden darunter, dass die Mächtigen sie misshandeln und ausnutzen und strafen und ihr Leben überhaupt nicht befördern und das tut uns so weh im Herzen beim Zuschauen. Und darum wollen wir dich herzlich darum bitten, dass du dein Wort in uns lebendig werden lässt, dass wir von deiner Art, wie du leitest, wie du führst, lernen, aber dann eben tatsächlich auch neues Vertrauen fassen für diejenigen, die Verantwortung für uns übernehmen. Herr, bitte lass uns so doch miteinander unterwegs sein, um etwas von dem Segen deines Reiches in unserem Leben zu erfahren. Amen. Amen. Ich lese den Predigttext aus Hesekiel 34. Eigentlich müsste man die ganzen Verse bis Vers 31 lesen. Ich habe aber beschlossen, in Auswahl zu lesen, weil ich möchte ja danach auch noch was dazu sagen können. Ich lese ab Vers 1 Hesekiel 34. Das Wort des Herrn erging an mich, so sagt der Prophet. Gott sagte, du Mensch, kündige den führenden Männern in Israel das Strafgericht an. Sag zu ihnen, so spricht der Herr, der mächtige Gott, wehe euch, ihr seid die Hirten meines Volkes, aber statt für die Herde zu sorgen, habt ihr nur an euch selbst gedacht. Die Milch der Schafe habt ihr getrunken, aus ihrer Wolle habt ihr euch Kleider gemacht und die besten Tiere habt ihr geschlachtet. Aber für einen guten Weideplatz habt ihr nicht gesorgt. War ein Tier schwach, so habt ihr ihm nicht geholfen. War eins krank, so habt ihr es nicht gepflegt. Wenn eins ein Bein gebrochen hatte, habt ihr ihm keinen Verband angelegt. Die Verstreuten habt ihr nicht zurückgeholt, die verloren gegangenen nicht gesucht. Alle Tiere habt ihr misshandelt und unterdrückt. Weil meine Schafe keinen Hirten hatten, verliefen sie sich und fielen den Raubtieren zur Beute. Sie irrten überall umher, auf Bergen und Hügeln, denn niemand war da, der sie suchte, niemand, der sich um sie kümmerte. Vers 11. Der Herr, der mächtige Gott, hat gesagt, ich selbst will mich jetzt um meine Schafe kümmern. Vers 16. Ich will die Verlorengegangenen suchen und die Versprengten zurückbringen. Ich will mich um die Verletzten und Kranken kümmern und die Fetten und Starken in Schranken halten. Ich bin ihr Hirt und sorge für sie, wie es recht ist. Vers 31. Ihr seid meine Herde, für die ich sorge, und ich bin euer Gott. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Ich möchte an diesem Text drei Beobachtungen machen und einladen, das mal nachzuvollziehen. Das Erste, was ich hier merke, es geht um ein Bild vom Hirten und von der Herde. Und ich muss das sagen, mich hat das so ermutigt und getröstet, diese Perspektive zu haben, eben, dass man als mit misshandeltes Schaf jetzt einen verantwortungsbewussten Hirten bekommen könnte. Weil manche Menschen, und ich habe solche Zeiten ja auch erlebt, wo sich niemand um mich gekümmert hat. Oder ganz im Gegenteil, die Verantwortung für mich hatten, eben das missbraucht haben. Und jetzt sagt Gott, endlich kümmere ich mich um dich, weil ich habe es satt, auf diese verantwortungslosen Hirten weiter zu warten. Gott kümmert sich und ich sage, Gott sei Dank. Auch wenn mir das Bild vom Hirten und seiner Herde nicht so ganz geläufig ist, also ich bin ja nun mal Stadtmensch, dann spüre ich sofort diesen Zuspruch und den Trost, weil ich merke, dass unsere Gesellschaft das sehr wohl in Kauf nimmt, dass Menschen und ich auch ausgenutzt und ausgegrenzt, überlastet, abgeschoben, geschunden werden. Und ich merke, wie viele Herzen in Angst sind, in Kummer, zerschlagen und ermüdet sind. Und es greift mir auch ans Herz. Was haben sie alles mit uns gemacht? Und wie wohltuend sind dann die Sätze des Hesekiel im Auftrag Gottes, dass Gott sich jetzt selbst um dich und mich kümmern will. Hört nochmal diese Sätze aus Hesekiel ganz für dich persönlich. Der Herr, der mächtige Gott, hat gesagt, ich selbst will mich jetzt um meine Schafe nach ihnen sehen und mich um sie kümmern. Vers 16, ich will die Verlorengegangenen suchen und die Versprengten zurückbringen. Ich will mich um die Verletzten und Kranken kümmern und die Fetten und Starken in Schranken halten. Ich bin ihr Hirt und sorge für sie, wie es recht ist. Von daher sage ich nur, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nun muss ich als Städter ja das Bild, dieses Bild, was Hesekiel aufnimmt vom Hirten und den Herden, da muss ich mich ja ein bisschen eingrooven und deswegen verabschiede ich mich gleich von allen süßlich romantisierenden Bildern eines Hirten, der so auf den Stab geschützt in den Sonnenuntergang schaut, wie seine Herde grast und einen Hirtenhund darum laufen hat. Darum geht es ja hier im Bild überhaupt nicht. Es geht nicht um eine romantische Situation, sondern es geht um raue Wirklichkeit. Die Welt, sie ist im Argen und Menschen leiden darunter. Und das sollte eigentlich so nicht sein. Deswegen brauchen Menschen, genauso wie Schafe in einer Herde, brauchen Menschen eben Schutz, sie brauchen Fürsorge, sie brauchen Leitung und Pflege. Und all das ist von Gott eigentlich an Menschen in gesellschaftlichen Institutionen delegiert worden. Im Volk Israel kann man diese Institutionen in der Bibel wunderbar nachvollziehen. Es geht da um Könige und ihre Angestellten. Es geht um Priester, die sehr wohl wissen, was geht und was nicht geht. Und es geht um Propheten, die eben diesen Dienst immer begleiten, kritisch begleiten und korrigierend eingreifen. Aber es hat eben nicht funktioniert, über weite Teile nicht. In Hesekiel wird aufgegriffen, was in der altorientalischen Tradition schon über Jahrtausende als Bild benutzt wird. Das ist ganz egal, ob das in Ägypten ist oder in Mesopotamien oder in allen anderen Gegenden der Welt, wo das Wohl jedes Einzelnen eben von seinem König geprägt wird. Und das ist ein Bild, dass der König eben der Hirte über sein Volk ist und sich darum kümmert, dass jedem Einzelnen es gut geht. So wirkt jemand, der im Auftrag Gottes in rechter Weise Macht ausübt, dass eben selbstlos regiert wird, dass für Gerechtigkeit gesorgt wird, dass man sich um die Schwachen kümmert und dass man die Vereinsamten in Blick nimmt und sie einsammelt. Aber das funktioniert manchmal nicht und darum ist der Zorn Gottes über diese missbräuchliche Machtausübung riesig. Ihr könnt es nochmal im Zusammenhang über das ganze Kapitel 34 lesen. Gottes Zorn ist riesig. Nicht nur die Verantwortlichen missachten ihre Verpflichtungen. Diese eigennützige und eigensinnige Machtausübung, das geht ja auf die Herde über. Wir müssen das mal gucken im Vers 16. Die Fetten und die Starken halte ich in Schranken. Ja, warum denn? Weil das eben Schule macht. Nicht nur die Hirten sind so schäbig, sondern die Herde lernt es eben auch. Und wer stark ist als Schaf, der nimmt sich eben mehr Rechte raus als das Schwache in der Herde. Also diese selbstsüchtige Gesinnung, sie greift um sich. Und das ist die gute Nachricht hier in diesem Kapitel. Das ist die gute Nachricht, die der Prophet eben weiter sagen kann. Gott greift ein. Die Mächtigen, sie kommen mit ihrer Verantwortungslosigkeit nicht durch. Und das finde ich richtig gut. Aber wichtig wäre mir natürlich, dass jemand sich um das Elend der Elenden kümmert. Und deswegen frage ich, wie erreicht mich das denn am Ende der Zeit? Wie erreicht mich das denn? Wer kümmert sich denn um mich? Wer kümmert sich um dich? Überleg mal, wer nutzt die Macht, die er hat, um dich im Blick zu nehmen, um dein Wohl zu fördern? Und du wirst Menschen und Institutionen entdecken, die das wirklich tun. Ich male jetzt hier nicht in Schwarz und Weiß. Es gibt Menschen und Institutionen, die kümmern sich ja wirklich im Auftrage Gottes darum, dass es recht und gesetzlich und dem Gesetz gemäß zugeht. Aber überlegt mal, wo das eben auch an Grenzen kommt. Und deswegen finde ich das ja wichtig, dass wir jetzt aus der neutestamentlichen Perspektive schauen, wie Macht aus der Perspektive Gottes zum Wohl der Menschen genutzt werden kann. Und das ist mein zweiter Punkt, das Idealbild vom guten Hirten, es ist Jesus. Das Idealbild vom guten Hirten, Jesus. Wir können das so hören von Jesus, Johannes 10, Vers 14. Da sagt er, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Ich bin bereit, für sie zu sterben. Habt ihr das wahrgenommen? Habt ihr das gehört? Hier wird Macht mit Verantwortung übernommen. Hier sagt Jesus, ich bin ermächtigt von Gott und deswegen übernehme ich Verantwortung für dich und für mich. Und das geht bis ins Äußerste. Ich bin bereit, mein Leben einzusetzen, damit du mit deinem Leben davonkommst. Jesus zieht unsere Aufmerksamkeit in dieser Spannung von Angewiesensein und Missbrauch auf sich, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte. Das klingt im Griechischen noch viel drastischer, als wir es im Deutschen nachmachen können, weil dieses Ego Emi, was da im Griechischen steht, eben dieses betont, ich bin der gute Hirte. Wer sonst, würde man in Klammern hinten dran setzen. Hilfe ist nahe, kompetente Hilfe. Und das ist natürlich die Frage, ob dich das erreicht, ob dich das erreicht. Kennst du die Stimme des guten Hirten? Jesus geht davon aus, dass die, die ihn kennen, auch seine Stimme kennen. Jesus geht davon aus, und es ist meine wichtigste Aufgabe, die ich als Pastor in meiner Gemeinde eben tun möchte und lösen möchte, diese Aufgabe, dass wir die Stimme des guten Hirten erkennen können. Das kann man lernen, man muss es auch lernen. Es ist wichtig, die Stimme des guten Herzens, des guten Hirten zu verstehen, um die Führung, die er uns anbietet, ja tatsächlich auch in Anspruch nehmen zu können. Es ist gerade in dieser Zeit, wo so viel über Nähe und Distanz nachgedacht wird. Und bei Nähe und Distanz, da geht es ja nicht nur um diese 1,50 Meter, die da vorgeschlagen wird, sondern es geht ja um Nähe und Distanz im Sinne von Liebe, die ich jemandem zeigen kann. Oder eben um Zuneigung, die ich auch von jemandem erbitten kann. Und da ist eben eine Umarmung eine Menge mehr als das Überschreiten von 1,50 Meter. Wir sprechen da so viel drüber, wie kann ich denn Liebe erfahren? In einer Zeit, wo wir Ängste erleben und das wird ja oftmals auch gefördert und wo manche auch echte Verluste erleben und loslassen müssen. Wie erlebe ich da die Stimme Jesu, die Stimme des guten Hirten? Wie geht das? Und das ist tatsächlich so, dass in meinem Herzen diese Stimme hörbar wird. Vielleicht eine Sehnsucht, die in dir lebendig wird, oder die Stimme deines Gewissens, eine Intuition, was richtig oder gut wäre. So spricht Jesus zu dir und zu mir. Es gilt, diese Stimme Jesu von all den anderen Stimmen, die es im Herzen ja auch gibt, herauszuhören und ihr zu folgen. Und so kann ich Fürsorge Jesu für jeden Tag, in jedem Augenblick erleben, wenn ich stille werde vor ihm und wenn sein Wort in mir lebendig wird. So erlebe ich Fürsorge durch verantwortungsvollen Machtgebrauch. Aber ja, Jesus beansprucht auch Macht. Wenn wir ihn als unseren Herrn bekennen, dann ist das natürlich eine Hierarchie. Er ist der Herr und ich höre auf seine Stimme und gehorche dann natürlich auch. Nennst du Jesus deinen Herrn? Über Macht und den rechten Gebrauch von Macht vermittelt Jesus seinen Jüngern eine klare Vorstellung, eben auch durch sein Vorbild. Und diese Vorstellung, sie unterscheidet sich enorm von gesellschaftlichen Vorgaben. Hört mal auf sein Programm, wie er es formuliert hat in Markus 10, Abvers 43. Da sagt Jesus, ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen, sie unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss das anders sein. Wer von euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, der soll allen anderen Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Das ist das Programm Jesu. Er ist von Gott ermächtigt. Und er nutzt seine Macht zum Dienst. Veranschaulicht das sogar, dass er zu Tisch die Füße seiner Jünger wäscht. Sklavendienste. Und er fragt sie in dieser Situation, wer ist größer, der Herr oder der, der zu Tisch dient? Und im weltlichen Denken ist es natürlich der, der zu Tisch sitzt und nicht der dient. Aber bei Jesus ist es andersherum. Und hier wird auch nichts gegen Machtgebrauch gesagt, denn sehr wohl findet Jesus das gut, wenn jemand der Erste sein will in einer Gruppe und Verantwortung übernimmt. Aber er soll seine Macht eben nicht dazu gebrauchen, andere zu unterdrücken, sondern eben zum Dienst. Und das ist die Herausforderung. Nun macht unser Text deutlich, dass Jesus diese Welt, in der wir leben, nie als idyllische Weide für christliche Schonschafe ansieht. sondern es geht eben tatsächlich hart zu. Er sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und an anderer Stelle, niemand wird sie aus meiner Hand reißen, weil es wird in dieser Welt eben gekämpft bis aufs Messer. Und da werden Menschen hin und her gerissen und sie wissen manchmal auch nicht, wie ihnen geschieht. Aber wir sind durch unsere Schuld eben verloren gegangen, obwohl wir doch eigentlich als Geschöpfe dem Schöpfer gehören. Und darum hat Jesus uns neu erworben, erlöst durch seinen Tod am Kreuz. Jesus hat um unser Leben gekämpft und er hat gewonnen. Und deswegen diese Botschaft der Auferstehung Jesu und deswegen diese Entschlossenheit der Jünger, nie mehr ohne Jesus. Erlösung, damit ist immer die Auseinandersetzung mit dem Bösen in der Welt gemeint. Dem Bösen, das Ansprüche an unser Leben stellt, denen wir auch ohne Jesus nachgeben und erliegen müssten. Aber er hat uns frei gemacht und deswegen können wir unser Verhalten auch ändern. Wir können eben auf den Missbrauch von Macht verzichten, sondern das, was wir an Einfluss haben, zum Guten nützen. Ich lerne das bei Jesus. Macht kann jemanden, der bei Jesus in die Schule geht, vielfältige Möglichkeiten eröffnen, zu dienen, zu fördern, zu heilen, zu trösten, zu befreien, Orientierung zu geben, zu begleiten. Ich könnte noch viele, viele andere Verben benutzen. Macht eröffnet Möglichkeiten. Und welche Möglichkeiten hast du, etwas von der Liebe Gottes an deine Mitmenschen weiterzugeben? Mein letzter Gedanke, Macht und Verantwortung in der Gemeinde. Der gute Hirte, er führt die Herde eben zusammen. Das Bild vom Hirten und der Herde meint natürlich die christliche Gemeinschaft. Und da gibt es keine 1-zu-1-Beziehung. Ich kann nicht sagen, ich bin das Schaf und ich habe einen guten Hirten, Jesus, und ich bin die Herde. Das geht einfach nicht, sondern es ist immer so, dass ein Hirte eben viele Schafe in der Herde zusammenführt. Und von daher, wer Ja sagt zu Jesus, sagt automatisch auch Ja zu seiner Gemeinde. Und ich glaube, das Ja zu Jesus fällt manchen leichter als das Ja zu seiner Gemeinde. Aber es ist tatsächlich so. In dem Augenblick, wo ich Ja zu Jesus sage, werde ich Teil seiner Gemeinde. Und da gelten eben diese geheimnisvollen Regeln vom Reich Gottes. Wir können zu Recht in der Gemeinde suchen, was Jesus aus der Prophetie des Alten Testamentes eben auf sich und in seiner Nachfolge natürlich auch auf die Gemeinde bezogen hat. Wenn wir uns die erste Predigt Jesu mal anschauen, in Lukas 4, Vers 18, ist uns das überliefert, sagt, da sagt Jesus, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt hat und bevollmächtigt hat. Ihr merkt, ne, es geht tatsächlich um diese Bevollmächtigung Jesu durch Gott selbst. Und wozu hat er die Macht gebraucht? Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Und wir sehen, dass in unserer Zeit sich diese Prophetie eben in der Gemeinde erfüllen kann. Erkennt ihr diesen Zuspruch aus unserem Predigtext aus Hesekiel 34? Da hat Gott gesagt, er wird so Hirte sein für seine Herde. Und Jesus erfüllt diese Verheißung. Und das ist die Vision geistlicher Gemeindeleitung. Es geht sehr wohl um Macht, es geht um Vollmacht, aber eben auch um Verantwortung, um Hirten und Herde. Und das ist meine Frage, wirst du denn da mitgehen wollen? Denn dann gelten eben diese geheimnisvollen Regeln vom Reich Gottes und damit möchte ich auch schließen. Du kannst derjenige sein, der eben Verantwortung übernimmt, eine Leitungsverantwortung. Das muss nicht eine ganze Gemeinde sein, die da Leitungsverantwortung für einen ist, sondern es kann ein Kreis sein. Ihr werdet das gleich merken, dass auch die Musiker, die hier vorne Musik für uns machen, geleitet werden. Sie werden geleitet. Und deswegen kommen sie eben zu diesen wunderbaren Ergebnissen, worüber wir uns ja auch freuen. Da kann nicht jeder sagen, das ist alles auf Augenhöhe, sondern es wird tatsächlich geleitet. Und du wirst dann einen guten Hauskreis haben, wenn jemand Verantwortung übernimmt und sagt, ich kümmere mich darum, dass die Termine stehen und dass dann eben auch etwas vorbereitet ist. Und so gibt es die ganz verschiedenen Bereiche in unserem Leben, wo sehr wohl Leitung gefragt ist. Und es wird immer gefragt, gibt es irgendjemanden, der mitmachen kann, der helfen kann, der etwas verantwortet? Und da könntest du Ja zu sagen. Und dann ist es tatsächlich so, wenn einer die Leitungsverantwortung übernommen hat, dann braucht es eben auch Leute, die sich leiten lassen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man etwas besser weiß als der Leiter, zu sagen, wir machen es trotzdem so, wie du sagst. Schon mal erlebt? Es ist für die, die leiten, ganz, ganz wichtig, dass es auch die gibt, die diese Verantwortung respektieren. Ich möchte schließen mit einigen Bibelversen, wo das deutlich gemacht wird. Ich zitiere Apostelgeschichte 20, Vers 28. Das ist das Vermächtnis des Paulus an die Leiter der Gemeinde in Ephesus. Da schreibt Paulus, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die der Heilige Geist eurer Aufsicht und Leitung anvertraut hat. Seid treue Hirten der Gemeinde, die Gott durch sein Blut seines eigenen Sohnes für sich erworben hat. Wer solche Leiter will, der muss sich eben leiten lassen. Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Leitern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Und für alle ein Satz aus Philipper 2, Vers 3, handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit, seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Macht und Verantwortung. Ein Lebensstil für Hirten und Herden. Amen.